Sehr geehrte Herr Vorsitzende, meine Damen und Herren, schon von Fachrichtung her, als Nicht-Staatsrechtlerin, sondern als Politikwissenschaftlerin, möchte ich auf ein paar andere Blickpunkte richten, auf ein paar andere Punkte eingehen. Ich möchte drei Punkte ansprechen nach einer kurzen Vorbemerkung. Ich möchte auf Artikel 72 eingehen, auf die Zustimmungsrechte des Bundesrates und abschließend noch einen kurzen Blick auf die Bedeutung einer Föderalismusreform in einer Parteiendemokratie richten. Die Grundidee der geplanten Neuverteilung der Kompetenzen ist angesprochen worden. Es geht um die Entflechtung der Kompetenzen und es geht um die größere Bedeutung des sogenannten Trennprinzips. Ich habe schon eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Ziel, gegenüber der Entflechtung der Kompetenzen, weil ich die These vertrete, dass das dem deutschen Bundesstaat an für sich eine etwas übergestülpt wird, was meines Erachtens mit der Tradition, dem Aufbau und der Geschichte des deutschen Bundesstaates relativ schwer vereinbar ist. Wir haben nie ein Trennprinzip gehabt und meines Erachtens sind einige der Fehlläufe der Reform durch diesen Versuch, etwas Fremdes überzustülpen, zu erklären. Man kann diesen Weg durchaus gehen wollen, sich an einem stärkeren Trendprinzip zu orientieren. Meines Erachtens ist aber, das Problem besteht darin, dass es mit den finanzpolitischen und vor allem den gesellschaftspolitischen Voraussetzungen in der Bundesrepublik nur schwer vereinbar ist. Ich sehe auch die Gefahr, dass man aus der Sorge, verständlichen Sorge vor den Effizienzmängeln einer Politikverflechtung auf die positiven Aspekte des kooperativen Föderalismus, und es gibt auch positive Aspekte des kooperativen Föderalismus, dass man auf die verzichtet. Meine Kritik bezieht sich, und damit komme ich auf Artikel 72, bezieht sich auf die derzeitige Lösung über meines Erachtens Restkompetenzen. Diese Lösung sehe ich die Gefahr, dass sie Transparenz kostet, ohne eine der Ebenen wirklich Gestaltungspotenziale zu gewähren. Ich sehe die Gefahr, dass die Aufgabenverteilung noch wesentlich schwieriger nachzuvollziehen sein wird, als das ohnehin jetzt schon der Fall ist. Meines Erachtens kombiniert man hier drei Methoden miteinander, die jede für sich schon ihre Tücken hat, aber die zusammen nicht zum Besseren führen werden. Die Vorgehensweise je nach Politikfeld, den Ländern für einzelne Teilgebiete aus der bisherigen Rahmengesetzgebung das Recht zur Abweichungsgesetzgebung zu geben und gleichzeitig das zu kombinieren mit dem verzögerten Inkrafttreten der entsprechenden Bundesgesetze, das wiederum kombiniert mit einer Beschränkung der Erforderlichkeitsklausel auf ausgewählte Politikfelder und für andere Politikfelder wiederum den Bund vom Begründungszwang nach Artikel 72 Absatz 2 zu befreien. Das ist einerseits meines Erachtens für die Materie nicht wirklich stimmig begründet. Zum anderen sehe ich, dass dieser Dreischritt dem Reformziel, Zitat, die Ebenen des Bundes und der Länder deutlicher in ihren Zuständigkeiten und Finanzverantwortlichen abzugrenzen, nicht gerecht wird. Meines Erachtens bestünde ein Gegenkonzept darin, um diese negativen Verfolgen zu vermeiden. Meines Erachtens wäre es sinnvoller, eine generell anzuwendende und damit wohl auch transparentere Regelung für konditionierte Abweichungsrechte der Landtage vorzusehen. Meines Erachtens würde das eher dem Anspruch gerecht werden, autonomieschonend und gemeinschaftsverträglich zu sein. Diese konditionierten Abweichungsrechte wurden in verschiedenen früheren Enquete-Kommissionen, zum Beispiel der des Bayerischen Landtags, bereits empfohlen. Man hat es nicht aufgegriffen. Meines Erachtens gäbe es gute Gründe, es aufzugreifen. Konditionierte Abweichungsrechte würden dem Bund erlauben, zunächst die vollständige Regelung einer Materie ohne die Beschränkung durch den Nachweis der Erforderlichkeit einer bundeseinheitlichen Regelung und erst in einem zweiten Schritt für den Fall, dass das Bundesgesetz den Vorstellungen einzelner Länder nicht entsprechen sollte, könnten deren Landtage abweichende Regelungen erlassen. Das heißt also, mein Plädoyer wäre das, nicht diesen Weg über ein vermeintliches Trendsystem, aber eben mit vielen Intransparenzen zu gehen und mit vielen Sonderregelungen für einzelne Politikfelder zu arbeiten, sondern sich dann auch gleich konsequent für ein asymmetrisches, föderatives System zu entscheiden, asymmetrisch aber erst nach dem Erreichen eines gewissen Leistungsniveaus. Ab diesem Leistungsniveau, also wenn da eine gewisse Bundeseinheitlichkeit, die in der Bundesrepublik eben für relativ wichtig erachtet wird von Parteien und von Bürgern, wenn diese erreicht wäre, dann könnte man den Ländern überlassen, wie sie weitergehen und was sie ansonsten noch im Detail regeln wollen. Dann noch eine kurze Bemerkung zur Zustimmungsquote. Ich stimme mit den Vorrednern überein, dass die 6-Monats-Frist, die den Ländern ja die Möglichkeit geben soll, in Artikel 84 Absatz 1 über den Erlass von abweichendem Landesrecht nachzudenken, dass diese Regelung mit gravierenden Folgeproblemen verbunden ist und dass sie vermieden werden sollte. Es sind einerseits zeitliche Verzögerungen absehbar und es ist vor allem meines Erachtens eine Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten des Deutschen Bundestages. Es stellt sich für mich auch sachlich die Frage, ob diese 6-Monats-Frist sachlich überhaupt erforderlich ist. Meines Erachtens hätten die Landtage genügend Zeit, sich mit den Materien zu befassen. Hier würde ich eher die Übernahme des Ergebnisses aus der Koalitionsarbeitsgruppe empfehlen. Damit abschließend noch zu ein paar kurzen allgemeinen Überlegungen zu einer Föderalismusreform in einer Parteiendemokratie. Meines Erachtens muss man bei der Bewertung der Reform des deutschen Bundesstaates die Besonderheiten des deutschen Parteiensystems stärker im Auge behalten. Es unterscheidet uns ein Tatbestand von allen anderen Bundesstaaten, in denen wir mit dieser Föderalismusreform ja nacheifern wollen. Es unterscheidet uns von der Schweiz, es unterscheidet uns von den USA, dass wir eine ausgesprochen enge inhaltliche wie personelle Verbindung von Bundes- und Landespolitik in Kombination mit der Dominanz der Bundespolitik haben. Und das haben die anderen Bundesstaaten, denen wir mit dieser Kompetenzneuordnung nacheifern wollen, nicht. Und meines Erachtens wird das zu sehr übersehen. Vor diesem Hintergrund sollte man meines Erachtens auch die optimistischen, meines Erachtens zu optimistischen Prognosen über die Auswirkungen der veränderten Zustimmungsquote des Bundesrates auch etwas anders betrachten. Ich sehe die Kostenfolgeregelung des Artikel 104a Absatz 4 ausgesprochen skeptisch im Hinblick auf die Chancen, die Zustimmungsquote Bundesrat zu verringern, und zwar mit Blick auf diese Eigenarten des Bundesstaates in einer Parteiendemokratie. Meines Erachtens bietet genau diese Regelung bundespolitisch ambitionierten Ministerpräsidenten oder Chefs von Landesregierungen eine verständlicherweise willkommene Gelegenheit, den aus der Neufassung von Artikel 84 Absatz 1 folgenden Einflussverlust zu kompensieren. Also ich teile den Optimismus in Bezug auf den Abbau der Zustimmungsrechte nicht. Man könnte also zu der These kommen, und ich komme dazu, dass selbst wenn man sich jetzt, wenn diese Veränderung in Kraft treten sollte, meines Erachtens sollte ein Teil davon nicht in Kraft treten, wird das Erscheinungsbild des deutschen Bundesstaates wahrscheinlich deutlich weniger beeinflusst werden, als dies die Auseinandersetzung um die Verortung der einen oder anderen Kompetenz vermuten lässt. Und unter Umständen erkauft man sich mit der Neuordnung sogar noch den einen oder anderen Nachteil. Danke.